Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogeta. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tupodcast. Mein Name ist Tupoka Ogeta und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In jeder Folge spreche ich mit einer schwarzen Frau über das Leben, das Überleben, Lieben, Entdecken, Forschen, Inspirieren und Schreiben. Über Widerstand und Heilung. Über Empowerment und Kraft. Wir wollen mit Tupodcast informieren, empowern und inspirieren. Die Musik und Technik für Tupodcast wird von Steven Lawson gemacht. Tupodcast hat den Charme einer Home-Produktion mit allem, was da dazugehört und wird nicht im Studio, sondern bei uns zu Hause produziert. Wenn du uns in der Produktion von Tupodcast unterstützen möchtest, laden wir dich ein, Mitglied bei Steady zu werden und somit auch Zugang zu Spezial-Tupodcast-Folgen zu erhalten. Alternativ hast du auch die Möglichkeit, uns einen von dir gewählten Einmalbeitrag über PayPal zu senden. Beide Links findest du immer in den Shownotes. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Übrigens, an dieser Stelle könnte jetzt eine Werbung für dein Unternehmen oder deine Organisation laufen. Denn hier wird sie gehört, da Menschen sich bewusst und aktiv entscheiden, diesen Podcast anzuhören. Du möchtest unsere Reichweite nutzen? Dann sende uns eine E-Mail an info@tupoka.de. Und wenn wir thematisch gut zusammenpassen, bekommst du von uns alle Statistiken und ein unverbindliches Angebot. Wir freuen uns auf deine E-Mail. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tupodcast. Ihr Lieben, ich weiß heute ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Die letzten Tage waren, ja, ich habe keine Worte dafür. Es waren so viele unterschiedliche Emotionen, also ich würde fast sagen, ein ganzer Emotionsorkan für mich, für so viele von uns. Und es sind einfach so viele verschiedene Aspekte, die gerade wirken, dass man kaum hinterherkommt. Ich hatte Riesenwut auf die Relativierung von Holocaust und Versklavung durch VerschwörungstheoretikerInnen, auf den sogenannten Hygienedemos, Wut auf das Video über Amy Cooper, die einem schwarzen Mann namens Christian Cooper droht, die Polizei zu rufen und vorgibt, sie würde von ihm bedroht, obwohl das überhaupt nicht der Fall war. Gefolgt von dem noch unfassbar grausam gefilmten Mord an George Floyd in Minnesota, der sich ja in eine traurige Kontinuität von Polizeigewalt gegen schwarze Menschen in den USA einreiht. Die anschließenden Demonstrationen in den USA, aber auch in anderen Orten der Welt, auch hier in Berlin. Und all dies eingebettet in einen weltweiten Ausnahmezustand, nämlich die Covid-19-Pandemie. I mean, 2020, really? Mir fehlen wirklich die Worte. Ich war sehr, sehr berührt und bewegt darüber, dass ein Instagram-Post, in dem ich versucht habe, meine Verzweiflung niederzuschreiben, vor ein paar Tagen tausende Male geteilt wurde. Und das hat mir auf jeden Fall persönlich jetzt ein Gefühl der Heilung und des Zusammenhalts gegeben, wie viele Menschen da drauf reagiert haben. Und gleichzeitig habe ich auch Druck gespürt, weil ich sofort so ein ganz großes Gefühl von Verantwortung hatte, allen gerecht werden zu wollen, auf alle einzugehen, jeder Person Gehör zu schenken. Und es war teilweise hunderte von Nachrichten im Minutentakt in meiner Inbox und es wurden immer mehr. Und ich war berührt und gleichzeitig komplett überfordert. Und muss mich jetzt wahrscheinlich davon verabschieden, dass ich nicht mehr jede einzelne Nachricht beantworten kann, wenn ich sie auch alle lesen werde. Zum Glück habe ich wunderbare Menschen in meinem Leben, ohne die ich tatsächlich wirklich aufgeschmissen wäre. Denn no woman is an island, at least this one here isn't. Und an dieser Stelle möchte ich auf diesem Weg nochmal ganz, ganz viel Liebe an meinen allerliebsten Steven und meine Mama senden und an the coolest and sweetest amazing Amar, an Leo und Anne und auch an die wunderbare Alice Hasters. Vielen, vielen Dank fürs Einchecken, fürs mich halten, für ja, mir den Kopf zurechtrücken, fürs Zuhören, für die vielen Tipps. Tausend Dank. Ohne euch wäre ich aufgeschmissen. Und meine ganze Liebe geht raus an alle meine lieben Geschwister da draußen. Und ich wünsche euch und uns allen Heilung und Kraft und ganz viel Liebe und ein tiefes Bewusstsein von Verbundenheit. Und es geht auch ein ganz großes Danke raus an alle Verbündeten da draußen und alle, die es werden wollen. Vielen Dank. In dieser Folge spreche ich mit Sarah Schieferau. Sie ist Referentin und Trainerin zu den Themen Rassismus und Rechtsextremismus. Es ist ein Gespräch über Trauer und fehlende Spaces, über Romeo und Julia, über Schule und eine Fast-Utopie, über Heldinnentum, eine WhatsApp-Gruppe und ein Pöbelbedürfnis. Hier noch ein Hinweis. Besonders in dieser Zeit, in der so viele Dinge auf uns einprasseln, können bestimmte Themen besonders belastend oder triggernd sein. Da ist es besonders wichtig, dass wir auf uns achten. Daher möchte ich an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass wir am Ende dieser Folge neben vielen anderen Themen auch über das Thema Brustkrebs sprechen. Und jetzt leite ich direkt über zu dem Gespräch von heute und wünsche euch ein schönes Hörerlebnis. Mit unfassbar großer Freude mal wieder und ganz besonders möchte ich meine heutige Gästin vorstellen. Und das ist die wunderbare Amazing Magic Sarah Schieferau. Herzlich willkommen zu To Podcast, Sarah.
Yay, vielen Dank, vielen Dank. Ich bin gerührt, geehrt, bei dir heute mitsprechen zu dürfen.
Ebenso. Ich bin ich freue mich so, dass es geklappt hat. Ich habe das schon so lange vor und finde es mega toll. Also zur Transparency, wir sitzen auch nicht zusammen, noch nicht. Wir sitzen über Zoom. Sehen wir uns. Aber ich sehe, um dich rum ist grün. Es sieht gemütlich aus bei dir.
Ja, richtig. Ich habe mich im provisorischen Arbeitsplatz eingerichtet und der muss auch grün und entspannend sein.
Ja, wie schön. Ich stelle dich ganz kurz vor und du ergänzt. Sarah, du bist Referentin in einem Wohlfahrtsverband und du bist auch Trainerin rund um das Thema Rassismus und dazu noch, du bist nämlich voll krasse, absolut krasse Person, auch zum Thema Rechtsextremismus. Ja, also genau, wir sind Kolleginnen, wollte ich damit, deswegen habe ich das auch reingebracht.
Genau.
Und du bist natürlich noch viel mehr. Magst du noch ein paar Sachen ergänzen?
Ja, also erstens muss ich sagen, dass deine Trainings als Empowerment-Frau schon bei mir jetzt wirken. Also ich kann jetzt ins Wochenende starten. Danke für das viele Lob. Genau, ich bin Frau, ich bin Mutter, ich bin Tochter, noch zusätzlich zu meinen Jobs.
Mhm. Wow, volles Programm und ein ganz wunderbarer, toller Mensch und ich freue mich total auf unser Gespräch. Aber ich würde das, worüber wir jetzt mit mir einsteigen, eigentlich ein schweres Thema ist, nicht eigentlich, uneigentlich auch. Mit der Frage, wie geht's dir gerade, Sarah, verbindet auch, also wir nehmen diese Podcast-Folge heute am 29. Mai auf. Ich würde sagen, zwei oder drei Tage nach dem Mord an George Floyd in den USA, der schwarze Mann, der von einem Polizisten ermordet wurde vor laufender Kamera.
Ja.
Und das uns alle sehr, sehr mitgenommen hat. Und deswegen frage ich auch in Anbetracht dessen, nicht nur in Anbetracht der Pandemie, sondern auch dieses Vorfalls, wie geht es dir? Wie bist du durch die Tage gekommen?
Also, ich muss sagen, als erstes, ich habe das Video mir nicht angeguckt, auch ganz bewusst nicht angeguckt, weil ich das, weiß nicht, ich finde es schon schmerzhaft genug, überhaupt die Information dazu zu haben. Und ich bin so alles, ich bin irgendwie total wütend, ich bin traurig, ich bin ängstlich. Also das ist wahrscheinlich das, was uns alle gerade, also wie es uns allen gerade geht, weil wir haben auch Kinder. Also, ja. Also es ist eine andere Art von Identifikation, sage ich mal, mit dem Fall. Wir haben auch Väter, wir haben Brüder, und das haut schon ganz schön rein, muss ich sagen. Und gleichzeitig vielleicht, also so der Connect zu Corona, also das finde ich gerade eigentlich am schlimmsten, dass ich so die Wut nicht auf die Straße tragen kann. Ja. Und mit euch allen, was einfach immer empowernd ist in den schwierigsten Zeiten, den Schmerz und das Leid und die Ohnmacht, die man so empfindet, in so einen Momenten zu teilen. Und das fehlt mir ganz extrem. Das, da habe ich also keinen Kanal quasi, um das rauszulassen. Ich weiß, wie macht ihr das?
Genauso. Also ja, ich bin total bei dir. Also ich habe leider, ich weiß nicht, also so ungünstig und so überhaupt nicht auf mich achtend abends im Bett gelegen. Und dann war aber mein Facebook-Feed voll mit diesem Video. Mhm. Also irgendwie, weiß ich, Post nach Post nach Post. Und dann habe ich tatsächlich drauf geklickt. Und dann konnte ich nicht aufhören. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, I need to pay witness. Mhm. Irgendwie so. Ich habe gedacht, ich kann doch jetzt nicht wegschalten. So. Und aber es war so schlimm, ich bin dann aus dem Bett wieder raus. Also wirklich, also schlimmer geht's nicht. Und Tränen überströmt zu Steven gelaufen. Und dann musste ich das auch nochmal mit ihm zusammen angucken, weil ich irgendwie dachte, ich kann das nicht alleine tragen. Und dann haben wir beide uns so weinend in den Arm gelegen. Und ja, also auch, ich hatte ja danach irgendwie auch, kein Wunder, ganz viele Albträume und so. Und auch immer wieder an, wie gesagt, ich bin Mutter von Söhnen und auch mein großer Sohn ist 21, irgendwie 2 Meter großer schwarzer Mann und so. Und ja, es knüpft halt an so vielen Ecken und Enden an. Und was du sagst, das wird mir jetzt, während du es sagst, noch mal stärker bewusst, dass wir eigentlich sonst, vielleicht hätten wir uns getroffen.
Ja, eben.
Vielleicht wären wir auf eine Demo gegangen. Vielleicht würde ich sagen, cool, bald ist Black Lives Matter.
Ja.
Die Demo. Also wir hätten so Orte, wo wir weinen würden, wütend wären, aber auch lachen würden.
Ja.
Lachen und weinen. Und ja, und das fehlt.
Ja,
das fehlt
richtig.
Total.
Also überhaupt so auch so, also gerade in so Momenten körperlicher Kontakt, ne?
Ja.
Also sich einfach mal umarmen und, weiß nicht, nah beieinander sein. Also das ist schon eine Herausforderung. Und ich bin noch nicht fertig mit der Überlegung, wie ich das quasi kanalisieren kann. Obwohl natürlich die Familie, ne, also die Ängsten, mit denen du halt zusammen bist oder sein kannst in diesen Zeiten, viel Kraft geben. Aber das befriedigt mich noch nicht. Also,
Ja, darüber hinaus einfach unsere Bewegung, nenne ich sie jetzt mal, und Community und auch im Hinblick darauf, dass einfach diese ganzen Orte fehlen.
Ja.
Also auch das Bundestreffen, das wäre ja eigentlich im August, das ist noch lange hin, aber auch das ist keine mentale Stütze. Manchmal denke ich so, da werden wir dann, da haben wir dann unsere Tage oder so, ist ja auch nicht dieses Jahr.
Ja, richtig.
Und ich schreibe dann meine Trauer auf Social Media und es ist auch toll, dass ich diese Plattform habe und Menschen erreiche und trotzdem gehst du dann offline und bist dann allein oder so.
Ja, richtig, richtig. Sehr, also herausfordernde Zeiten, das auf allen Ebenen irgendwie, ne? Auf emotionaler Ebene und wirtschaftlicher Ebene. Also es ist so geballt, dass man es irgendwie gar nicht so zusammenfassen kann.
Gar nicht.
Ja.
Und was vielleicht auch ganz gut ist manchmal, denke ich, also wenn man das diese Größe irgendwie komplett fassen könnte, würde man wahrscheinlich verrückt werden, so. Und gleichzeitig, ja, es ist ganz eine ganz bizarre Zeit. Ganz bizarr. Wollen wir trotzdem darauf dahin zurückgehen, wo wir uns das erste Mal begegnet sind?
Ja.
Ich bin gespannt, was du erzählst. Wir haben es im Vorgespräch nicht nochmal.
Stimmt.
Wir waren beide so, okay,
ob wir,
wissen es noch. Okay, deswegen darfst du jetzt anfangen.
Okay, also beim Jahr bin ich mir unsicher, aber ich meine, es muss 2014 gewesen sein oder 15. Aber ich glaube, 15.
Kann sein, ja.
Und es war bei einem Workshop von dir in der Alice Salomon Hochschule.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Wir haben die gleiche
Erinnerung. Habe ich auch.
Sehr gut. Genau, eigentlich war meine Mutti damals angemeldet, konnte aber nicht. Und ich habe mich total gefreut, weil ich mich vergessen hatte anzumelden, dass ich ihren Platz einnehmen konnte. Weil ich schon von dir gehört hatte und unbedingt dabei sein wollte. Und war total beeindruckt von deiner Präsenz in dem Raum. Also es ist ja immer noch was anderes, wenn du selbst das Training gibst oder wenn du quasi... Ich weiß nicht, ich habe mich schon ziemlich connected zu dir gefühlt, weil ja, ich in der gleichen total. Position auch, ne? Und ja. Das zu sehen genau. Und wie mit was für einer Ruhe und Geduld du das durchgezogen hast. Und da kamen ja schon typische Workshop-Geschehnisse sind da auch passiert, wie es halt so ist, ne?
Ja,
und ich war auch die einzige schwarze Teilnehmerin, wenn ich mich richtig
genau.
erinnere.
Ja.
Genau. Und dann waren wir zusammen irgendwie in der Mensa und ich dachte mir, oh mein Gott, ich will sie nochmal sehen und dann nochmal und dann nochmal und dann haben wir auch gleich
voll schön.
Genau, Kontakte ausgetauscht und seitdem
ja.
haben wir seitdem. Guten Kontakt.
Der Rest ist Geschichte.
Genau.
Nein, voll gut. Ich weiß nämlich, du warst ein bisschen zu spät, weil du irgendwie, du hattest ganz viel zu tun und du kamst von einem Termin oder wie auch immer, aber es war halt so ein super weißer Raum und dann ging die Tür auf und du kamst rein und ich war innerlich so, ja. Und hat mich, es war so mega schön, hat mich auch total gefreut. Und ich, ja, witzig war auch, weil in dem Workshop war auch die Mutter von Josephine Nangolo, genau. die auch schon bei 2Podcast war. Die war auch in diesem Workshop, die habe ich da auch kennengelernt. Und ich erinnere mich gar nicht mehr so ganz an die anderen TeilnehmerInnen, aber es stimmt, es gab ein oder zwei, die wirklich, sagen wir mal so, sehr am Anfang dieser Auseinandersetzung
genau,
waren.
Genau, genau. Also tatsächlich ja. Mit der Mutter von Josie habe ich bis jetzt noch Kontakt und auch noch mit zwei ja. anderen weißen TeilnehmerInnen, die ziemlich cool sind.
Ah ja, stimmt.
Genau, mhm. genau. Und aber ansonsten, ja... Warst du
ja.
wahrscheinlich auch müde danach,
wie es so ist. Wir alle, oder?
Ja.
ja. Aber es ist auch total spannend, finde ich, wenn man so aus unserer Arbeit heraus mal die Perspektive wieder wechselt. Also einerseits die anderen Menschen so wahrzunehmen in der Rolle, aber dann auch selber zu merken. Also ich habe auch gemerkt, ich bin nochmal anders verletzlich, wenn ich Teilnehmende bin.
Richtig.
Weil ich so, wenn ich den Raum öffne, dann weiß ich, es ist mein Raum. Ich kann ihn öffnen, ich kann ihn schließen. Ich habe so eine gewisse Schutzfunktion dabei. Aber wenn ich als Teilnehmender, als ich da bin, ist nochmal eine andere Nummer.
Ja, total. Also das, ich fühle mich auch eher wohl, wenn ich vorne stehe, in Anführungsstrichelchen. Also weil das andere Machtverhältnisse auch einfach sind. Ne?
Ja.
Du hast die Macht darüber zu entscheiden, wie der Tag abläuft.
Genau.
Ne, also das macht schon und ich weiß nicht, wie du das machst, ob du auch so persönliche Geschichten, das kann ich mich gar nicht erinnern, aber
ja,
also
doch ziemlich.
Genau, so ab und zu schon, aber du hast halt selbst, du entscheidest halt selbst und mir ist schon aufgefallen, dass Teilnehmende mich jetzt als Referentin nicht fragen nach persönlichen Geschichten, aber als Teilnehmende. Also, ne?
Ja.
Und
genau.
Das ist halt so der Unterschied. Als Teilnehmende bist du doch eher, sind die Leute eher, also du bist auf der gleichen Stufe. Ich weiß nicht, das ist so, ich kann das gar nicht richtig
beschreiben. Ja, total. Und also das passiert ja dann auch automatisch, dass irgendwie in diesem Prozess, den weiße Menschen dann haben, der ja auch gut ist und zu dem sie auch eingeladen sind und in diesem Ort, aber die schwarzen Menschen und People of Color vor Ort dann vielleicht auch unbewusst, aber halt missbrauchen für ihren Lernprozess und nicht wahrnehmen, dass die eben auch da sind, um zu, ich nenne das jetzt mal, konsumieren oder ja einen Service zu erleben und nicht irgendwie selbst jetzt da als TrainerInnen auftreten und sich auch nicht nackt machen müssen mit ihren Erfahrungen, damit die anderen dann irgendwie profitieren können.
Ja, richtig, richtig.
Das finde ich immer die Schwierigkeit mit Räumen, die... wo beide Positionierungen vorhanden sind.
Oh, super, super schwierig.
Ja.
Also wenn das passiert, bin ich auch immer so, oh, jetzt, also dieses Mal muss ich darauf achten, dass die Person geschützt ist, auch in diesem Raum.
Ja.
Das ist, finde ich, immer noch mal eine ganz andere Herausforderung.
Ja, ja, ich finde es cool. Wir sprechen gleich auch noch mal mehr über deine Arbeit, weil ich habe also einen heillos riesen Respekt vor deiner Arbeit aus unterschiedlichen Gründen. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Aber lass uns mal kurz noch mal zum Anfang, noch mal weiter zurück. Also wir beide, genau, wir kennen uns, wir haben auch das Bundestreffen schon zusammen erlebt. Ja. Ich feiere auch zum Beispiel deine Brüder, die sich von meinem Sohn am Amt malen lassen und die sind einfach so super mega cool. Und wir machen zusammen Sisters Hammam, wo wir irgendwie mit anderen Schwestern zusammen uns austauschen und Spaß haben, eigentlich ohne Corona, also vor Corona und nach Corona hoffentlich auch wieder. Viele wunderschöne Anknüpfungspunkte, Partys, wie auch immer. Ich bin gespannt zu hören, wie bist du als schwarze Frau in der weißen Mehrheitsgesellschaft oder schwarzes Kind in der weißen Mehrheitsgesellschaft groß geworden? Was hast du erlebt oder ja, wie war das Thema Rassismus sprachlich präsent in deiner Familie oder eher nicht? Ja, wie erging es dir da?
Also ich fange mal beim Urschleim an, nämlich bei meinen Eltern.
Ja.
Also mein Vater ist 1979 oder 80, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, als Stipendiat in die DDR gekommen, aus dem sozialistischen Bruderland Äthiopien. Genau, und hat dann dort Fernsehjournalistik studiert und meine Mama kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und kurz danach war ich dann da und da ging dann der Struggle so richtig los. Also die hatten große Probleme, sie durften nicht heiraten, also es war in der DDR ähnlich wie in der Bundesrepublik, dass Leute, die quasi für nur kurze Zeit angedacht waren, dann bitte auch wieder gehen sollten und sich hier nicht zu wohl fühlen sollten und schon gar nicht irgendwie Kinder kriegen sollten.
Weiß nicht. Wie mein Vater.
Genau. So, oder vietnamesische Vertragsarbeiterin, wenn die schwanger wurden und wieder zurück nach Vietnam geschickt wurden und so. Also da unterscheiden sich beide Länder, haben sich da nicht groß unterschieden. Weswegen ich auch immer so ein bisschen kritisch bin, ob quasi der Umsturz des Systems auch ein Umsturz von rassistischen Strukturen bedeutet. Ja. Das bedeutet es nämlich leider nicht.
Leider nicht, schön wär's.
Weil am Ende haben diese Strukturen einfach über Jahrhunderte Zeit gehabt, sich festzusetzen. Und da bringt auch, Kapitalismus oder Sozialismus, das bringt da in der Form, denke ich, nicht so viel.
Danke, dass du das sagst. Ich bin so deiner Meinung. Ja.
Ja. Genau, also sie durften nicht heiraten. Es gab viele rassistische Übergriffe. Auf meine Mutter mit Kinderwagen und auf meinen Vater. Also das war schon eine recht unschöne Zeit. Und sie durften dann kurz vor der Wende endlich heiraten. Mein Vater hatte extra noch die Doktorarbeit schnell angemeldet, damit er hier bleiben kann, weil meine Mutter auch nicht ausreisen durfte. Der Plan war eigentlich, sie gehen dann zusammen nach Äthiopien, ging aber auch nicht. Quasi eine richtige Romeo und Julia-Geschichte. Genau, und dann 88 wurde mein Bruder noch geboren und dann kam er die Wende. Und haben sie zusammen, mein Vater hat dann angefangen, Anfang der 90er, wir sind nach Ost-Berlin gezogen, also nach Hellersdorf, wo immer alle staunen. Deswegen bin ich auch so hart im Nehmen. und ganz viele von Familien, also mit schwarzen Elternteilen, sind damals nach Hellersdorf gezogen. Das weiß gar keiner. Also ich bin
ich wusste das auch nicht.
Tatsächlich mit mehreren schwarzen Kindern zusammen groß geworden, auch zur Schule gegangen. Sukzessive sind die auch wieder weggezogen, weil es war ja dann nicht so der sicherste Ort gewesen für nicht weiße Menschen. Und da hat mein Vater angefangen, also ein Projekt gegründet. Und aus diesem Projekt ist irgendwann ein Verein geworden, der jetzt mittlerweile 30 Jahre alt ist und hat das mit meiner Mutter zusammen, also so ein Verein, in dem quasi viel rassismuskritische Sachen gemacht werden, weil auch heute in Hellersdorf noch viele nicht weiße Personen leben, die aber einfach untergehen. Also das merkst du so oder die meisten denken es gar nicht. Aber die auch eben auch Unterstützung brauchen zum Thema Schule, Eltern, die kein Deutsch sprechen können und das System einfach nicht verstehen, da Unterstützung brauchen, Empowerment-Workshops für Kinder of Color, also ein Potpourri an Angeboten, an Empowerment- und Unterstützungsangeboten bieten sie. Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Und wie war das für dich als Kind mit, was für Strategien haben deine Eltern dir dann mitgegeben oder wie habt ihr über das gesprochen, habt ihr über das gesprochen, was deine Eltern erlebt haben oder du als Kind?
Ich hab so überlegt, ne, weil in den Podcasts, die du gemacht hast, so das erste Mal mit Rassismus, wie ich da eigentlich in Kontakt gekommen bin, und ich muss sagen, vielleicht so in der zweiten Klasse, als es Schaumküsse ging und die Debatten, die darum bis heute ja irgendwie geführt werden.
Es will nicht aussterben.
Genau, genau. Und das ist jetzt die erste Erinnerung, die ich habe. Und ich weiß, dass meine Eltern beide das ganz schlimm fanden. Wir haben auch drüber gesprochen. Mhm. Und dann, also mehr weiß ich gar nicht zu diesem Thema, aber ich weiß, dass ich ab der zweiten Klasse ungefähr mich ständig geprügelt habe. Immer nur wegen rassistischer Sachen. Ich habe auch nie Ärger bekommen von meinen Eltern und dafür bin ich halt dankbar bis heute, weil sie halt wussten, ich bin keine Schläger-Sarah, sondern das geht viel tiefer. Und wenn ich zuschlage, dann muss da schon ordentlich was passiert sein. Und da, also das muss ich sagen, das ist das bis heute, wofür ich unendlich dankbar bin. Das sind sowieso zwei Helden für mich, aber das hat mich wirklich sehr gestärkt.
Ja,
ich weiß,
ja, sie haben,
was für Strategien hattest du, ihr? Hattest du Schwarze um dich rum, die dich gestärkt haben?
Also ich hatte, meine Mama war ja mit mir dann auch allein, als mein Vater gehen musste, genauso wie bei dir. Mhm. Ja, also auch durfte kommen, kurz der Bruder in Anführungsstrichen und musste dann aber auch wieder gehen. Ja. So. Und also meine Mutter hatte in ihrer Klasse, in ihrer Schulklasse zwei schwarze Frauen.
Ja.
Und ich weiß, dass die oft bei uns waren und dass die auch die hatten irgendwie auch so ein Auge auf mich. Ja, ich konnte, also wir haben nicht darüber gesprochen, wir haben das nicht irgendwie verbalisiert, aber ich weiß, dass die immer, also so einen liebevollen, kümmernden Blick auf mich hatten, so. Ich würde das heute so sagen, so, ich war ihre kleine Schwester. Und, es gab auch ein anderes schwarzes Mädchen, an das ich mich erinnere, mit der ich auch eine Zeit lang gespielt habe. Wir haben das aber nie thematisiert. Also meine Mutter war ja sowieso systemkritisch, also auch DDR sehr systemkritisch und quasi das war auch noch ein großes Thema und da hat sie schon auch immer unterstützt, dass auch ich kritisch und systemkritisch bin und hat, wenn es dann so um in Anführungsstrichen widerständige Akte ging, mich da auch total immer unterstützt. Ich erinnere mich nie, dass sie irgendwie gesagt hat, so jetzt bist du irgendwie, warst du zu dies oder zu das. Allerdings war meine Strategie dadurch wahrscheinlich, dass ich weder Geschwister hatte, noch tatsächlich jetzt gleichaltrige andere schwarze Kinder um mich rum und auch keinen schwarzen Vater oder wie auch immer, war meine Strategie, ich halte still, ich bewege mich nicht, wenn was Schlimmes passiert, ich lasse alles über mich entgehen und ich hatte so eine dissoziative Geschichte. Ich bin aus meinem Körper raus, habe so abgestellt auf Standby und gewartet, bis es vorbei ist. Und das ist im Nachhinein betrachtet, finde ich das sehr schmerzhaft, so mich daran zu erinnern als Strategie. Und ich habe natürlich überlebt so dadurch. Ja. Aber ich hätte gar nicht die Kapazität gehabt, jetzt mich zu prügeln. Also ich habe mich nicht getraut. Ich habe gewartet und dann war es vorbei. Und ja.
Aber das habe ich auch dann ab dem Gymnasium gehabt, ne? Also dass ich auch so alles einfach ertragen habe, weil da muss ich sagen, das ist bis heute auch ab und zu eine Strategie von mir, dass ich Sachen nicht nochmal erzählen möchte, weil ich dann wieder in der Situation bin und das ist irgendwie wieder verletzend. Also ne, so dieses, okay, hak's ab, ist es sicherlich nicht vergessen, aber also ist immer so abhängig davon, keine Ahnung, ist halt jeden Tag neu. Hast du jetzt Lust drüber zu sprechen, hast du nicht Lust drüber zu sprechen, willst du dich nochmal in die Situation begeben? Also bei mir auf dem Gymnasium habe ich mich halt nicht mehr prügeln können, weil ich dann nicht also auch einfach kleiner war als alle anderen. Und ich hatte auch nicht mehr so den Rückhalt. Ich hatte halt ein schwarzes Mädchen in der Grundschule, in der Klasse, die ältere Brüder hatte, also mit denen ich auch gerne mal gedroht
habe. Oh, wie cool.
Also übelst, ne, ja. Grundschulzeit. Mhm. Trotz Rassismus ist es einfach übelst gut gewesen. Aber auf dem Gymnasium, dann war das halt alles weg gewesen. Und da ging es dann halt richtig ab. Da waren es irgendwie weniger die Leute in der Klasse. Es waren halt dann das pädagogische Personal, nenne ich es mal.
Ja.
Genau. Und das, also ich habe so eine Geschichte, die mir bis heute nachhängt. Und irgendwann, weiß ich nicht, was ich damit mal irgendwann mache, weil ich immer noch so wütend bin. Da war ich so 14, 15, 16 und wir hatten im Englischunterricht gerade Versklavung. Und dann meinte mein Lehrer, also ne, alles in Englisch und benutze irgendwie das N-Wort, guckte so durch die Klasse und übersetzte das ins deutsche N-Wort und guckte so durch die Klasse und fragte, wer von euch hat hier ein Problem damit, wenn ich dieses Wort benutze? Und guckte so ganz langsam von links nach rechts und blieb bei mir kleben. Und ich habe also ne, so typische Reaktion, angefangen zu schwitzen, war so völlig, also ich stand völlig neben mir und habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Einfach, weil ich diese Diskussion übers N-Wort, ich sag dir, wöchentlich hatte in der Schule, mit allen Lehrern. Ja. Und jedes, also ne, so die Typ, also die typischen Diskussionsabläufe. Und ich habe gedacht, nee, ich kann nicht, wie soll ich auch begründen, warum ich das nicht möchte? Ne? Also
ja.
Genau, und dann habe ich mit dem Kopf geschüttelt und dann meinte er, okay, Bücher aufschlagen und Sarah, du liest jetzt vor. Und ich konnte nicht mehr lesen, ne? Ich konnte gar nicht lesen. Ich konnte, also als hätte ich es gerade so gelernt oder würde gerade am Lernen sein, lesen lernen. Genau, und hatte dann bestimmt 2-3 Jahre Probleme, in Englisch zu lesen. Und das, also ne, was das so auslöst. Und ich bin so wütend, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, ist ja nicht die einzige Situation, aber die war so krass prägend, weil danach irgendwie auch noch Mitschülerinnen meinten, na, das war aber eine schwere Geburt jetzt mit dem Lesen. Also es war so, also ne, es war das volle Programm an Grausamkeit.
Ich krieg Bauchschmerzen, ja. Und auch so sadistisch. Also total, in diesem Machtverhältnis. Total. Was für ein Sadist. Also wirklich.
Ja, total.
Boah.
Total.
Oh. Und also, ja.
Ja, ja, und dann, den hatte ich dann auch nochmal in der Abiturprüfung, in der mündlichen. Und du denkst selber,
natürlich.
Oh, scheiße.
Natürlich.
Und erzähl da irgendwas über Schulsystem in England oder irgendwas. Und dann hatten wir noch Zeit und dann fragt er mich zum Schluss, und wie ist denn das bei Ihnen in der Heimat? Wie ist denn da das Schulsystem? Ne? Und dann sitzt du irgendwie aber was kannst du machen in deiner Abiturprüfung? Ne? Ja. Also habe ich irgendwas erzählt, ich habe mir was ausgedacht. Ich kannte das Schulsystem nicht in Äthiopien.
Ja.
Irgendwas ausgedacht und am Ende habe ich halt eine gute Note bekommen, aber das ist aber, ich habe wirklich 3 Kreuze gemacht, als ich den Typen los war. Das war einfach
Das ist unfassbar, diese Gewaltsituationen, die also auch vor allen Dingen in diesem Institution, Schule, also dieser Machtmissbrauch, der da stattfindet und so vereinzelt und man wünschte im Nachhinein, man hätte irgendwie eine Kamera, man würde das, weißt du, so wie es heute in vielen Situationen dieses gibt, dass Leute dann Sachen filmen und so, weil ich glaube, das ist für viele weiße Menschen einfach unvorstellbar, was in solchen Momenten mit einem passiert und was, wie nachhaltig einen das für den Rest des Lebens prägen kann.
Genau, also es ist schlimm, wirklich.
Es tut mir echt leid. Oh. Ich fühle voll mit dir, ich zitter. Also Schule ist für mich, da reden wir auch gleich nochmal drüber, ein Riesenthema.
Ja.
Und ja, ich habe genau die gleichen Situationen. Was ich mal gemacht habe, ich hatte so eine ganz, auch eine sadistische Französischlehrerin war es, allerdings nicht Englisch, Französisch. Ich hatte auch danach einen ganz langen Hass auf Französisch natürlich. Also nicht natürlich, aber als Konsequenz. Und ich war ja sehr früh, ich hatte ein Kind mit fast gerade 18, hatte ich meinen ersten Sohn und da bin ich halt noch zur Schule gegangen. Und anstatt, dass die Menschen mich dort, die PädagogInnen unterstützt hätten, dass ich trotz Kind, trotz Baby irgendwie Abitur gemacht habe, hat diese Frau mir tatsächlich regelmäßig erzählt, ich würde unter der Brücke landen, sowas wie ich würde es ist irgendwie, es bringt alles nichts mit mir und sie ist sicher, ich lande unter der Brücke. Und das hat mich so gejuckt. Und dann habe ich, als ich in Frankreich, ich habe 6 Jahre in Frankreich gelebt und habe irgendwann den deutschen akademischen Austauschdienst dort die Stelle geleitet.
Ja.
Und dann habe ich diese Frau aufgesucht im Internet und habe ihr einen Brief geschrieben mit Stempel vom Deutschen Akademischen Austauschdienst in Frankreich. Und um ihr zu zeigen, dass ich eben nicht unter der Brücke gelandet bin. Aber ja, also es ist einfach unfassbar.
Genau, und ich finde immer so, das Unbefriedigende ist, du kannst es halt nie in Anführungsstrichen heimzahlen, was sie dir angetan haben.
Ne? Nee,
so. Und das macht, ich finde, das macht auch so wieder so ohnmächtig und so wütend.
Ja.
Und deswegen finde ich diese ganzen Empowerment oder geschützten Räume so wichtig, weil da holst du dir deine Energie her. Bei Rache ist halt nicht.
Ja, und da können wir diese Geschichten auch erzählen. Also ich allein, wenn ich an unsere Hammam besuche, wo wir danach auch noch zum was essen gehen und trinken gehen und so, allein die Geschichten, da erzählen wir uns ja auch genau diese Geschichten. Ja. Und die werden nicht weniger schmerzhaft dadurch. Ja. Aber dadurch, dass wir sie teilen, dass wir sie aussprechen, dass wir eine Stimme haben und dass die anderen dich sofort verstehen, ja, ist es irgendwie doch ein Stück Heilung.
Ja, richtig, richtig.
Ja.
Wenn ich jetzt so darüber erzähle, was sich auch so verändert hat in der Wahrnehmung von Rassismus, die ändert sich ja einfach nochmal, wenn du irgendwie Eltern wirst.
Wahnsinn.
Und da, also jetzt vor der Schule, lange vor der Schule, habe ich gelernt nochmal einmal mehr, was so Colorism ist. Und auch die Flexibilität von Rassismus nochmal ganz anders kennengelernt. Also der Papa meiner Kinder ist schwarz und meine Kinder sind aber sehr hellhäutig. Meine Jungs sind blond und blauäugig. Meine Tochter haben Afro, die Jungs. Und meine Tochter hat halt so glatte braune Haare und braune Augen und eine dunklere Hautfarbe. Und dieses ganz perfide Spielchen zwischen ihr unterstellen, sie hat so was Böses in und was Hinterhältiges in ihren braunen Augen. Also das gehört irgendwie. Gleichzeitig, meine Jungs werden irgendwie engelsgleich. Dann wird aberkannt, dass der Vater wirklich der Vater meiner Kinder ist. Mhm. Die neben der, woher kommst du, wirklich Frage, warum sind deine Jungs blond und blauäugig? Weißt du, wo ich am liebsten sagen würde? Alter,
unfassbar.
Weil dein blödes Bohnenexperiment anscheinend nicht funktioniert, was wir alle aus dem Biounterricht kennen. Ich weiß es einfach nicht. Also, ne, das war ein krasser Struggle irgendwie gerade am Anfang. Also immer die Infragestellung, ob das wirklich der Vater meiner Kinder ist, weil das so alles gar nicht sein könnte. Und also das hat mich schon ganz schön Nerven gekostet. Ja, und dann irgendwie mit dem Wachstum der Haare meiner Jungs, dieses Angegrabsche, also das unerträglich. Ich habe das in der Form nie, also oder selten, sagen wir selten, also ganz selten erlebt, sodass es jetzt für mich in meinem ganz persönlichen Leben keine große Rolle gespielt hat als eigene Erfahrung, aber jetzt bei den Kindern, also wo sich letztens hat sich eine Traube von Frauen um einen Sohn von mir versammelt und dem in den Haaren rumgespielt. Und dann hast du irgendwie so,
unfassbar,
was es auch für ein Kraftakt ist, irgendwie deine Wut rauszulassen, diesen Leuten gegenüber die Grenzen aufzuweisen und aber gleichzeitig dein Kind irgendwie, ne, der da weint, steht, weil das so übergriffig ist. Also, ne, das, ja, weiß nicht.
Diese vielen Ebenen, ne?
Genau, und das ist einfach übelst viel, sag ich mal. Und das auch so schnell zu schalten, in den Momenten zu reagieren, danach, keine Ahnung, ich muss auch nicht irgendwie vor meinem Kind weinen, also ne, in der Situation möchte ich dann auch gerne nicht noch zusätzlich weinen.
Nee,
ne, aber mir danach einen Ort zu suchen, an dem ich das irgendwie, also ne, es ist der absolute Wahnsinn einfach.
Ja.
Und mit dem Eintritt in die Schule, also bei unserer Vorschuluntersuchung, wurde gefragt, ob wir die Kinder einen Migrationshintergrund haben. Ne? Also es ist auch so viel, es ist einfach so übelst nervig. Und du sagst irgendwie 10-mal nein, weil du weißt, wie die Definition von Migrationshintergrund ist.
Genau.
Und am Ende.
Die könnten einige Leute sich mal, die kann man googeln.
Richtig. Und am Ende wirst noch gelobt dafür, dass deine Kinder gutes Deutsch sprechen. Und also es ist.
Ja, voll. Das ist mega krass. Ja, das sind echt super viele verschiedene Ebenen, die da wirken. Eine Sache, die mir total auffällt, ist, also immer mit diesem Nicht-Glauben, dass das die Eltern sein könnten.
Ja.
Ich erlebe das andersrum nicht ganz so stark, komischerweise. Also andersrum meine ich jetzt irgendwie eine weiße Mutter und ein schwarzes Kind. Also vielleicht irre ich mich da auch, ja, und es gibt jetzt Zuhörerinnen, die sagen, oh nein, das stimmt gar nicht. Ich höre diese Geschichten zumindest öfter von schwarzen Müttern, die weiß gelesene Kinder haben oder schwarzen Vätern, die weiß gelesene Kinder haben, dass da die Ungläubigkeit einfach nochmal größer ist. Ja,
total.
Sehr krass.
Total. Ja.
Also ich fand auch, also Colorism ist Diskriminierung aufgrund von Shades oder Hauttonen, also quasi eine Folge von Rassismus, ergänz mich gerne, Sarah.
Das ist super. Eine
Folge von Rassismus, also eben auch von, ja, von weißer Vorherrschaft, die sagt, je heller oder je näher du an dieses vermeintlich Ideal kommst, desto mehr Privilegien seien dir gegönnt. Und je dunkler, also je mehr Melaningehalt, je dunkler vom Hautton, desto ja stärker auch die Rassismuserfahrung oder nochmal anders. Also so, ja.
Ja, genau das.
Es ist ein Gespräch, was wir innerhalb der schwarzen Community auch führen müssen und führen. Also ich positioniere mich eindeutig als Lightskin, schwarze Person und habe auf jeden Fall Privilegien da. Ich erlebe bei meinen Söhnen, die haben ganz leicht unterschiedliche Shades. Der eine, der jüngere, ist ein bisschen dunkler als der andere. Also wirklich nicht viel.
Ja.
Aber das Erleben im Alltag ist so unterschiedlich.
Ja.
Also das, was diese beiden Kinder erleben.
Ja.
Also die Härte, mit denen vor allen Dingen LehrerInnen,
ja,
auf vermeintliches Fehlverhalten zum Beispiel reagieren oder so. Es ist bei dem Jüngeren viel stärker gewesen, also viel stärker.
Ja, ja, also genau, meine Tochter erlebt das auch. Also ne, auch nur ein Müh, sie ist nur ein Müh dunkler quasi als die Jungs. Trotzdem erlebt, ja, sie das nochmal anders. Also sie wird gefragt, ob sie Afrikanisch spricht. Das werden halt die Jungs nicht gefragt. Dafür werden Kommentare über ihre Haare gemacht, ne? Also das meine ich so mit Flexibilität von Rassismus. Also ja, der sucht sich halt, der malt sich das so, wie er es gerade braucht.
Genau.
Und das ist schon, genau, ja, das ist perfide eigentlich daran. Es gibt ja keine Leitlinie, an der du dich entlanghangeln kannst, sondern es ist so absurd. Es ist einfach, ja, absurd.
Ja. Und wie ging es dir, als deine Kinder in die Schule kamen oder überhaupt du mit dem Thema Schule generell wieder konfrontiert warst, jetzt aus Elternperspektive? Magst du davon erzählen, was das mit dir gemacht hat? Also bei mir hat das total viel ausgelöst, weil wir haben ja gerade über unsere Erfahrungen gesprochen und das macht ja was mit einem, wenn jetzt die Liebsten ja auch wieder in dieses System gehen.
Ja, also für mich war es ganz schwierig, weil wir waren in einer ganz kleinen Kita. Wenn es da Vorfälle gab, dann gab es quasi einen relativ kurzen Draht und da konnten Sachen schnell geklärt werden. Und das war schon irgendwie krass, keinen kurzen Draht mehr zu haben. Also ne, das Wissen zu haben, das ist halt nicht mehr alles so nah beieinander, sondern
ja,
das sind neue Leute. Ich verstehe das Prinzip, wie es jetzt ist, auch nicht, weil ich nicht weiß, ob die Schule so funktioniert wie in meiner Schulzeit. Gleichzeitig alle Erinnerungen an das, was passiert ist, das Überlegen von Strategien, die du irgendwie dir so erschaffst, um deine Kinder zu schützen, zu stärken. Ja, und irgendwie so, also Kontrollverlust, das klingt ganz doof, ne? Aber ich bin halt ja nicht dabei bei allem, was so in der Schule passiert. Und all die Mikroaggressionen, die es auch gibt, die ja auch Kinder wahrnehmen, was ja die meisten nicht glauben, aber tatsächlich nehmen sie das alles wahr.
Es ist so, genau, glaubt es uns.
Genau, genau, bitte glaubt es. Ja, so dass ich glaube, so Kontrollverlust und nicht mehr so die Beschützerin, ja, so richtig sein zu können, ne? Und sie jetzt in diese Welt loszulassen, das ist irgendwie so, aber das, ja, ja, wem erzähle ich es?
Ich meine, das ist generell auch sowieso immer ein Elternthema natürlich so.
Ja.
Ne? Aber nochmal aus dieser Perspektive heraus, ja, finde ich das einfach, ist es nochmal härter.
Ja.
Und ja, also I feel you. Also ich finde auch gerade nochmal aus der Perspektive von jemandem, also dass wir das ja auch beruflich machen.
Ja.
Das heißt, ich habe die Kompetenzen, ich habe jetzt Wege, wie ich über Rassismus sprechen kann, ich habe bestimmte Strategien, ich habe auch bestimmte Räume, wo Menschen mir tatsächlich zuhören und was lernen wollen und so. Und dann demgegenüber stand, also es ist zum Glück, bei uns hat sich ja gewandelt, aber stand lange eben dieser dieser große Kontext Schule vom Gefühl her sehr, ein großer Machtapparat auch, also mit ganz viel Macht und ganz viel Undurchsichtigkeit so. Und also was ich ganz stark immer merke ist, sobald ich mich Schule nähere, gedanklich oder physisch, bin ich gar nicht mehr in meinem 40-jährigen Expertinnen-Trainerinnen-Ich, die Worte hat und stark ist und weiß, was sie sagt, sondern ich bin wieder 12 und 10 und 8.
Ja.
Und mit allen Ängsten und Unsicherheiten.
Ja, total. Also das ist ja, ne, das, ich finde, das ist genau, um nochmal ganz zum Anfang zu kommen, in einem Workshop zu stehen und die Macht in dem Raum zu haben und dann auf einer persönlichen Ebene das zu erleben, noch mit deinem Kind. Das sind halt, also das ist so ein Unterschied, ist überhaupt nicht vergleichbar. Also ich kenne das auch von mir, dass in unterschiedlichsten Situationen, dass ich denke, aber ich weiß, was das gerade ist. Ich verstehe das Konzept dahinter, die Struktur dahinter. Aber ich kann gerade mich überhaupt, also ich bin gerade wie eingefroren oder ein Kind halt dann, ne?
Ja.
Und hat wahrscheinlich auch mit der eigenen Traumatisierung was zu tun. Also ne, deswegen glaube ich, dass das schon nochmal eine andere Sache ist, als wenn jetzt weiße Eltern ihre schwarzen Kinder zur Schule schicken, weil es gibt eine Theorie von dem, was passieren kann, aber ne, passiert ist es halt dann nicht ihnen.
Genau.
Ja. Also deswegen, ich wirklich original, du sprichst mir so krass aus der Seele.
Ja, und es ist so oft so gemein, dass ich so fasslos bin, denke, das ist genau wie in meinem Buch, gerade was jetzt passiert. Ja. Ich könnte das, weißt du, so in jedem anderen Raum könnte ich das easy dekonstruieren.
Ja.
Innerhalb von, und dann stehst du aber da drin und,
richtig.
Total. Und dann habe ich über eine Sache nachgedacht, also heute Morgen nochmal, dass wir ja jetzt in der Schule sind, also mein Sohn ist jetzt in einer freien Schule und es ist wirklich, ich muss sagen, nach zwei wahnsinnig harten Jahren, richtig harten Jahren in der Regelschule, wo wir richtig viele schlimme Sachen erlebt haben, war das für uns und ist es auch noch ein Traum, dort zu sein. Und es ist tatsächlich die erste Schule von vielen, vielen Schulen, die ich kenne, wo wir aus meiner Perspektive die richtigen Gespräche führen, den richtigen Weg gehen, der Prozess ist am Leben. Es gibt Verbündete, weiße Verbündete, POC-Geschwister, mit denen wir, also es ist wirklich aus ganz vielen Perspektiven total toll und in Bezug auf die Realität, die es gibt, meine Utopie.
Ja.
Und dann halte ich immer wieder inne und denke, aber warum ist meine gelebte Utopie davon, warum ist das da so, dass ich so viel arbeiten muss? Also weil ich ja trotzdem die ganze Zeit, ich bin da ganz aktiv, ich mache viel Elternarbeit, bin dabei bei diesen ganzen Prozessen und meine Ressourcen werden auch gewertschätzt, meine Kompetenz ist voll toll.
Ja.
Und gleichzeitig denke ich kurz, aber es wäre doch auch schön, es wäre nicht ganz so anstrengend. Ich würde einfach mein Kind in die Schule schicken.
Ja.
Ohne Angst und wieder gehen lassen.
Ja, total.
Ja.
Und selbst wenn's nicht einfach ganz einfach wäre, aber dass vielleicht nicht Betroffene dafür immer so hart arbeiten müssen, dass es besser wird.
Ja.
Also, ne, dass die Perspektive gesehen wird, dass seine Arbeit wertgeschätzt wird, das ist total geil. Aber in meiner Vorutopie, bevor die super beste Welt der Welt kommt, wünsche ich mir einfach, dass nicht Betroffene immer diejenigen sein müssen, die den Anstoß geben, die sich drum kümmern, die als Erste und am lautesten irgendwie Missstände ansprechen, also in Hinsicht auf Rassismus. Das fehlt mir noch so ein bisschen, dass quasi auch weiße Eltern, auch wenn sie keine schwarzen Kinder haben, sich genauso einsetzen. Ich kann mich ja auch gegen soziale Ungerechtigkeit einsetzen, ohne dass ich selbst vielleicht davon betroffen bin, ne?
Ja.
Also, das fehlt mir noch so ein bisschen, dass sich auch viele zurückhalten. Ne, das merke ich auch so in den Workshops. Na ja, aber weiß nicht, vielleicht spüren wir dann auch die Konsequenzen. Ja, toll, vielleicht. Also wir spüren sie halt schon, ne? So
genau.
In allen Hinsichten, was Rassismus betrifft. Das ist so ein bisschen...
Voll. Ich bin voll bei dir. Und gleichzeitig denke ich auch, wenn ich jetzt die Kompetenzen habe, dann werde ich doch nicht, wenn es um mein eigenes Kind geht, die nicht nutzen. Also dann werde ich doch die Arbeit nicht... Also, ne, weil... Ja, für uns geht es halt ums Existieren, ums Überleben.
Ja, richtig.
Und deswegen kann ich auch nicht sagen, okay, ich mache das jetzt mal nicht.
Ja, richtig.
Aber es wäre total toll, Das wäre, das
und
stimmt.
Was ich ja auch immer wichtig finde, ist, dass das Wissen, was wir uns über Jahre, also über Erfahrungen und über Wissenschaftlichkeit angeeignet haben, entlohnt wird. Und das passiert nämlich in diesen persönlichen Räumen nicht.
Halleluja.
Ja, also du wirst wahrscheinlich nicht dafür bezahlt, wenn dich irgendwelche Eltern in der Schule nach XY oder LehrerInnen fragen. Und das, da kriege ich die Krise, ne? Dass unsere Ressourcen auch so sehr oft umsonst weitervergeben werden. Das würde halt in anderen Kontexten weißen Menschen nicht passieren.
Ich bin voll bei dir. Und wenn wir beruflich sprechen, merke ich, also es wird jetzt weniger, aber dass ich ganz oft Menschen empört sind, wenn ich gutes Geld dafür möchte, dass ich diese Arbeit mache. Das ist, und ich bin so fassungslos.
Ja, total. Also ich frage mich auch immer, was denken die, wie das so mit Vor- und Nachbereitung aussieht. Weiß ich nicht, du hast es auch nicht gestern durchgelesen und hältst heute einen Workshop dazu, sondern das ist einfach jahrelang sich erarbeitete Expertise, die andere einfach auch nicht haben. Und ich finde es eine übelste Frechheit, wenn Leute davon ausgehen, das wird jetzt mal, weil wir irgendwie Kumpis sind, umsonst gemacht oder für einen schmalen Taler. Ich meine, wir müssen ja auch leben, ne?
Genau, weil es halt einfach richtig ist, gegen Rassismus zu kämpfen oder so. Keine Ahnung.
Ja.
Also das ist auch etwas, was mich maßlos ärgert und wo ich inzwischen auch sehr kalt reagiere, wenn solche Anfragen kommen. Weil andererseits hatte ich auch schon Teilnehmende, also so, weiße Menschen, die dann kamen so nach dem Workshop. Und können Sie mir jetzt noch kurz sagen, wie ich den Workshop, ich will den demnächst auch halten. Das war der erste Workshop, was ich will demnächst auch halten. Können Sie mir noch ein paar Vorlagen schicken, wie ich das machen kann? Also ich bin dann so fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos manchmal.
Total. Ich hatte auch schon Bekannte irgendwie, die meinen, oh, das klingt so cool, was du machst. Also ich will das jetzt auch machen. Und ich dachte nur so, oh, genau, na klar, das ist super cool und super easy.
Also, wie gesagt, wir wollen, dass weiße Menschen etwas tun. Auf jeden Fall. Ja. Und gleichzeitig, dass sie sich einfach komplett committen, dass sie wissen, dass es eine Arbeit ist, die man täglich macht und nicht irgendwie ein Hobby, ein Thema, ein irgendwas. Sondern,
richtig, genau das.
Ich hatte mich, du hast Workshops gemacht, wie argumentieren zum Beispiel in Bereichen, wo es um Rechtsextremismus geht. Also es ist ja ein Bereich, in dem ich gar nicht arbeite. Ich traue mich das nicht, bin ganz ehrlich. Mhm. Ich habe da voll Angst. Also überhaupt Berührungen mit dem Thema Rechtsextremismus und habe heillos riesen Respekt vor dir. Ich fände es spannend, wenn du davon nochmal erzählst. Was sind das für Bereiche? Was machst du da genau? Mit wem arbeitest du da?
Also angefangen hat das damit, dass ich über ein Projekt zuerst bei meinem jetzigen Arbeitgeber angestellt war und das Referat Flucht und Migration dort leite ich. Und am Anfang ging es so sehr viel, also 2016 habe ich da angefangen, ging es sehr viel so um die Unterbringung von Geflüchteten und also quasi das, was noch, also was so ganz dringlich anstand. Und irgendwann habe ich so mitgekriegt, boah, also ich habe auch viel mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen gearbeitet und der ganze Rassismus auch und Paternalismus, der so in der Unterstützung von Geflüchteten war, also ne? Und dadurch, dass ich mich ja da ganz gut auskenne, konnte ich das immer so gut begründen für den Geldgeber, weswegen jetzt die Leute dringend alle geschult werden müssen, weil das, da können auch so Patenschaften und so, das kann auch passieren, dass es halt echt nicht gut ausgeht. Genau. Und dann kamen die Leute und meinten irgendwie so ab Ende 2016, wir werden angefeindet irgendwie aufgrund unseres Engagements und wir brauchen da Unterstützung. Wie können wir uns denn dagegen wehren, gegen rechte Positionen und rassistische Positionen? Und dann habe ich mir gedacht, na, so einfach geht's jetzt nicht. Und habe so quasi biete Workshops als Duo an. Der erste, da geht's um Rassismuskritik, wo immer alle so, aber es geht doch gar nicht, ich wollte doch gar nicht über mich reden, ich wollte ja jetzt über die Nazis reden. am Ende, glaube ich, verstehen es alle, dass das eine immer mit dem anderen zusammenhängt. Und der zweite Teil quasi davon ist dann, da geht es dann um Stammtischparolen. Ja. Und ne, das ist schon so, klingt jetzt so ein bisschen locker, aber das hat schon eng zu tun halt mit der neuen Rechten, auch mit den Strategien, die sie fahren. nicht erst seit 2015, das will ich ganz klar sagen. Das gibt es schon viel, viel länger. Das ist ein ganz alter Hut.
Ja.
Und da setzen wir uns dann zusammen und gucken uns Social Media an. Was machen Medien? Welche Worte benutzen, also welche Narrative benutzen sie, die irgendwie auch so aus dem rechten Spektrum kommen? Das bearbeiten wir da. Nachdem alle schon etwas sensibilisiert sind für Rassismus und Sachen nochmal anders, glaube ich, wahrnehmen einfach, was Stammtischparolen betrifft.
Ja, ja. Dass das auch eingebettet ist in diese ganzen, also weil das ja immer in der öffentlichen Narrative oder im Diskurs oft so getrennt gesehen wird voneinander.
Ja.
Ne? Dass wenn irgendwie ein rechtsterroristischer Mensch in Hanau POC ermordet, wird dann nicht die Verbindung geschlagen zu dem alltäglichen Grenzüberschreitungen, Rassismen, die salonfähiger werden in den Medien und so weiter und überall.
Ja, genau. Also,
man fängt nicht bei sich an.
Richtig. Und ich kritisiere ganz viel an der Berichterstattung über rassistische Morde oder Angriffe. Wir kennen es halt alle, ne? Ausländer oder Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit. Und du sitzt echt immer nur da und fragst dich, hallo, wann eigentlich kommt der Zeitpunkt, an dem wir nicht mehr fremd sind? Was müssen wir eigentlich machen?
Genau.
Was? Genau. Und also und da finde ich halt total wichtig, das hängt alles zusammen. Und wir alle müssen über unsere Sprache nachdenken, was für Narrative wir einfach benutzen in bestimmten Erzählungen. Wer eigentlich ausgeschlossen wird in unserer Erzählung. Ne? Und das ist im Prinzip so der Übergang halt zu neuen Rechten oder zur Sprache der neuen Rechten und auch Codes und Strategien.
Ja. Ich finde das auch so hilfreich. Also ich finde eigentlich, das ist es auch für weiße Menschen total hilfreich, auch wenn sie im ersten Moment manchmal so, oh, wieso, was hat das mit mir zu tun? Es stärkt dich in deiner eigenen Position, wenn du dich mit den eigenen internalisierten Rassismen auseinandersetzt.
Richtig.
Wenn du verstehst, wie Rassismus als ganzes System funktioniert, dann hast du eine viel größere Chance, diese rechtsradikalen und Positionen mit zu dekonstruieren und zu entlarven.
Ja.
Als wenn du dich selber die ganze Zeit so rausnimmst davon.
Ja.
Also ich finde, das macht viel stärker und verbindet uns alle viel mehr.
Ja, richtig. Und du verstehst die Strukturen auch ganz anders, ne? Also wenn du dich selbst beobachtest, dann verstehst du, wann du eigentlich selbst, also unbewusst und ohne es irgendwie böse zu meinen, wann du das alles mitbedienst sozusagen. Und ich meine, da schließe ich mich auch nicht aus. Weiß ich nicht, was allgemein so internalisierte Diskriminierung betrifft, ne? Und ich finde, also sich darüber immer wieder bewusst zu werden, das ist ja auch das, was du in deinen Workshops sagst und ich auch. Ihr meint das alle nicht böse, aber Achtung,
aber.
Guckt mal,
ein kleines Aber.
Guckt mal, was das mit unserer Gesellschaft eigentlich anstellt, was ihr mit anderen Menschen anstellt.
Total. Und ich meine, ich weiß auch, dass das nicht leicht ist. Wie gesagt, also ich auch, wie du auch, verstehe ich mich auch als Lernende. Und ich bin in vielerlei Hinsicht gesellschaftlich auch privilegiert und habe Dinge, die ich nicht weiß und verletze auch Menschen oder mache Fehler und bin auch da angewiesen aufs Zuhören, das oder auf mir Informationen suchen. Und es ist nicht schön, Feedback zu bekommen, dass man irgendwie was jemandem wehgetan hat. Also da bin ich auch nicht so, dass mir das, also ne, das geht mir auch nah und so. Ich kenne diese ganzen Mechanismen. Und dennoch ist das der einzige Weg, glaube ich und glaubst du ja auch, dass wir, wie wir in eine bessere Welt gehen und vor allen Dingen unseren Kindern eine bessere Welt hinterlassen.
Ja,
und so.
Richtig.
Ja. Oh, verrückt.
Total.
Wir haben noch ein Thema, über das wir sprechen möchten und wir haben vorher verabredet, ich habe dich gefragt, ob das für dich in Ordnung ist, darüber zu sprechen und du hast überlegt und gesagt, dass es okay ist für dich. 2019 war ein sehr hartes Jahr für dich, für deine Familie aus unterschiedlichen Gründen. Und ich weiß, dass wir du warst bei dem Kwanzaa-Fest, glaube ich, also jedenfalls Ende des Jahres irgendwie warst du da, ne? Und dann haben wir noch so angestoßen, gesagt, endlich, 2019 can go.
Genau.
Keiner hätte gewusst, dass 2020 irgendwie diese scheiß Pandemie jetzt kommt und so. Aber can go. Und du bist aus ganz vielen Gründen für mich, warst du schon und bist du eine absolute Heldin. Aber du bist, möchtest du erzählen, was letztes Jahr dir widerfahren ist?
Ja. Sehr gerne. Im Februar 2019 merkte ich, ich fange mal so an, ja, merkte ich bei einer Umarmung einen stechenden Schmerz in meiner Brust. Und wie so alle habe ich mir nichts Böses dabei gedacht, bin zum Arzt gegangen, es wurde alles gründlichst untersucht. Und am Valentinstag 2019 bekam ich dann die Diagnose Brustkrebs. Ich versuche mal in der Erzählung alle Fragen, die oder die meistgestellten Fragen irgendwie so mit zu beantworten. Weil ich weiß, dass es bei ganz vielen Frauen oder Brustdrüsenträger tragenden viele Ängste auslöst, dass da sowas passieren könnte. Genau, also so habe ich es quasi festgestellt. Einfach, es hat einfach wehgetan und da war ein Knötchen gewesen. Und nach schon einem Nervenzusammenbruch, nachdem ich das die Diagnose gehört habe, wurde ich ziemlich gut aufgefangen von meiner Familie. Und dann war für den Moment erstmal gut für mich. Und ich war krass, ich weiß, wahrscheinlich ist das irgendein psychologisches Phänomen, krass happy, glücklich, total euphorisch. Habe irgendwie einen Tag später eine Gruppe gegründet und da warst du ja auch Teil dieser Informationsgruppe und habe euch alle informiert, weil ich irgendwie, also ich bin ja ein sehr,
kommunikativer,
genau, ein sehr kommunikativer Mensch und habe gedacht, geteiltes Leid ist irgendwie halbes Leid und es hat mir unfassbar geholfen, dir immer wieder die Neues, also ne, es kommt ja dann, du wirst halt ganz viel untersucht, dass der Check-up. Und zwar unfassbar lustig in dieser Gruppe. Und
ja, das stimmt.
Wenn ich irgendwie wütend gewesen bin, dann waren irgendwie alle mitwütend und haben irgendwie mit mir geflucht. Und wenn ich witzig war, waren irgendwie alle mitwitzig. Also ich bin unfassbar dankbar, ob der Menschen, die mich so umgeben und die, also muss ich schon sagen, immer meinen Bedarfen entsprochen haben, die ich so gebraucht habe. Genau, auch so die ganze, also ich habe Chemotherapie bekommen, 16 Stück. Und die ganze Zeit habt ihr mich begleitet und keine Ahnung, ich fand es super gut, als du damals, ich mag immer so pam pam, einfach organisiert, ohne groß nachzufragen, als du gesagt hast, so, wir gehen jetzt ins Hammam. Ich lade noch ein paar andere Schwestern dazu ein und zack. Und irgendwie, ich fand das total gut. Ich musste halt nie um Hilfe bitten oder, ja, weiß ich nicht, oder um gute Worte. Das kam halt irgendwie einfach. Und genau, in dieser Zeit, die, ja, wo du schon gucken musst, dass es dir seelisch die ganze Zeit gut geht. Ne? Weil du hast ja auch Ängste. Ja. Meine Ängste ranken sich nicht mal darum, dass ich irgendwie sterben könnte, sondern eher um diese Chemotherapie, weil ich die Bilder im Kopf hatte, die irgendwie alle im Kopf haben. Glatze, du schläfst den ganzen Tag und vegetierst nur so dahin. Ich kann euch hier sagen, für alle, die irgendwie Angst davor haben, es muss nicht so sein. Ich habe eine ziemlich starke Chemotherapie bekommen. Ich bin trotzdem arbeiten gegangen, weil ich gerne wollte, dass mein Leben einfach, soweit es geht, noch normal bleibt. Und klar, ich war auch mal müde, aber es war nicht das, was sich Menschen irgendwie vorstellen. Also, ich glaube,
du musstest ja auch als Mutter weiter.
Genau, ich musste als Mutter weiter funktionieren. Meine Kinder wissen bis heute nicht, dass ich quasi so eine schwere Erkrankung hatte. Denen habe ich einfach nur gesagt, damit ich halt nicht krank werde. Ich habe mich ja auch nicht krank gefühlt, das ist ja das Absurde, ne? Damit ich nicht krank werde, muss ich halt Medikamente bekommen und die machen halt, die greifen alle bösen Zellen an und dooferweise sind die Haarzellen halt, die, also ne, funktionieren die genauso, deswegen fallen die aus. Und sie fanden es super cool, also meine Kinder sind auch so krass empowernd. Genau, und fanden das mit der Glatze super toll. Und sie war, also ich habe nur ganz wenigen Menschen mich so gezeigt, weil ich irgendwie immer Angst davor hatte, dass ich jetzt so ganz mitleidig angeguckt werde, wo ich mich ja gar nicht mitleidig gefühlt habe. Ne? Ich habe mich ja voll gut gefühlt. Ich war auch tanzen in der Zeit und alles. Genau, deswegen, es weiß kaum irgendwer, wie ich damals aussah. Und genau, weil, als ich letztens so drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass auch Rassismus in dieser Zeit oder Unsichtbarkeit in dieser Zeit eine Rolle gespielt hat. Und zwar Also erstens, als ich das Vorgespräch hatte, wie die Chemotherapie jetzt war, was da alles passiert, Nebenwirkungen XY, da habe ich, ohne drüber nachzudenken, gefragt, ob überhaupt, ob es Studien dazu gibt, dass es bei schwarzen Menschen auch wirkt, diese Chemotherapie. Ja. Ne, ja. Weil ich das von Herzmedikamenten kenne, die bei schwarzen Männern halt nicht so wirken wie bei weißen Männern. Ja. Und sie meinte damals, also es gibt keine Studien, die jetzt sagen würden, dass es nicht funktioniert. Und da habe ich mir auch gar nicht weiter darüber Gedanken gemacht, aber ich war jetzt im Nachhinein schon erschrocken darüber, dass das anscheinend, also so tief drin war, die Befürchtung, vielleicht haben die gar nichts für mich Passendes. Also ja. Weil ich halt einfach nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehöre. Ja. Genau, aber es hat gewirkt, also das, yes. Es hat auch super schnell ging das gleich, ne? Also
das war, ne? Das war doch Wahnsinn.
Ja, also ich, total.
Nicht, dass ich mich da irgendwie auskennen würde, aber so dadurch, dass ich das mitbekommen habe in der Gruppe, wie du schriebst, also das war doch...
Ja, also nach 6 Stück irgendwie von 16 war schon nichts mehr zu sehen und danach sollte ich noch weitermachen, falls noch irgendwo in meinem Körper sich irgendwer versteckt hat. Und habe ja dann zu euch auch gesagt, ich mache jetzt Chemotherapie nur noch zum Spaß. Ne? Ich muss es eigentlich gar nicht, aber ich mache es jetzt. Ich mache es einfach mal. Genau, und dann Thema Haare und Beauty in dieser ganzen Zeit. Du kriegst von der Krankenkasse also eine Perücke für die Zeit, die du halt keine Haare hast. Und habe dort diesen Überweisungsschein oder diesen Trägerschein da bekommen. Und gucke in so einen Perückenladen und es waren einfach alles glatte Haare und ich sag dir, 90% krass. Blonde Haare.
No kidding.
Wirklich,
Wahnsinn.
Wirklich. Ja. Und ich war so frustriert, ich, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Laden irgendwo, wo das nicht so ist. Aber das, du musst ja auch in so eine Perückenläden gehen, damit das die Krankenkasse übernimmt und so, ne?
Ja.
Und da war ich so frustriert gewesen und habe dieses wunderbare Internet herangezogen und habe mir halt auch selbst finanziert, Perücken bestellt aus dem Internet. Mhm. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe mir irgendwie gleich 12 bestellt, weil ich dachte, also ich will einfach immer perfekt aussehen. Kein Mensch soll sehen, was
ich finde,
was
da ist überhaupt nichts übertrieben. So. Finde ich nur angemessen, auf jeden Fall.
Aber das, da habe ich schon gedacht, zum Thema so sichtbar sein, also dass es da so kaum ein Angebot gibt, das fand ich schon recht enttäuschend. Ja. Und dann hatten wir, es gibt so Schmink-Workshops, ne? Also weil ja auch Augenbrauen und Wimpern rausfallen. Und wie gesagt, ich wollte nie, dass das irgendwer mitkriegt, wie du das quasi kaschieren kannst und dir das zurecht malen kannst und welches Make-up du trägst, falls du mal blass aussiehst. Und dann sitzen wir da irgendwie 10 Frauen, ich die einzige Schwarze, und total teures Make-up wird uns geschenkt. Und dreimal darfst du raten.
Ja.
Alles für, also nicht nur weiße, sondern
neutral, Hautfarben.
Genau. So alles für, also ne, ich hätte auch gerne teures Make-up einfach mal geschenkt bekommen, für meinen Hautton. Ja. Und der war selbst of color, der Schminkartist oder Make-up-Artist. Deswegen hat es mich irgendwie noch mehr verwundert, dass das nicht mitgedacht wird.
Überhaupt nicht mitgedacht.
Also wenigstens so ein Paket dabei haben. Weißt du, falls.
Ja.
Ja, und da wurde mir irgendwie vorgeschlagen, ich könnte es ja mal probieren mit dem weißen Make-up, also mit dem hellen Make-up.
Na, super.
Und ich dachte nur so, ja, genau. Und dann sehe ich irgendwie aus, als hätte ich mir eine Maske raufgelegt oder...
Ja, und vor allen Dingen geht es ja darum, nicht so blass auszusehen oder so.
Ja,
ich habe keine Ahnung.
Ja,
are you serious? Also...
Ja, und das ist schon... das fand ich schon bemerkenswert, sagen wir mal. Ich denke oder ich hoffe einfach in Staaten zum Beispiel durch eine andere Art von... Selbstsichtbarmachung, sagen wir es mal so, dass es dort anders läuft. Aber hier, das war schon so ein bisschen frustrierend, muss ich sagen.
Ja, ja, das verstehe ich total.
Ja. Und gleichzeitig ist total, da meinte meine Freundin von mir, oh, du kannst so zurückgreifen auf schwarze Haarkultur. Das war dieses ganze Perücken, wie trage ich die Perücke, wie befestige ich dich, wie kann ich die so stylen, dass du nicht siehst, dass es eine Perücke ist. Also ich schwöre euch Leute, es hat nie irgendwer gesehen. Weil es einfach so viele Tutorials von Schwarzen gibt, die einfach eine super Grundlage dafür geben.
Ja, das ist dann wieder ein Empower-Aspekt gewesen.
Total.
Voll gut. Ja.
Genau.
Mega, toll. Wow, danke, dass du das geteilt hast. Du hast auch, das hat mich total berührt, also mich hat ja ganz viel berührt, und aber du hattest dann zum Schluss, also kurz nach der Chemo, oder hattest du auch so auf Facebook so eine große einen Artikel geschrieben quasi, ja, wo du alle Fragen beantwortet hast, so ganz, ich fand es ganz geduldig, aber so nach dem so, ne, ein für alle Mal wahrscheinlich, so okay, hier die vielen Fragen und Ängste und Sorgen, die so an dich herangetreten werden. Ja, das fand ich irgendwie auch nochmal berührend, dass du das so gemacht hast, dass du diesen Schritt gegangen bist und das gemacht hast.
Ja, weil also es ist halt total schade, dass darüber gar nicht so gesprochen wird. Also ein Tabuthema, es ist ja nicht verboten, darüber zu sprechen. Aber also ich habe gemerkt, die Leute trauen sich halt krass nicht, mich zu fragen.
Ja.
Obwohl ich, ja, finde ich, schon ein sehr offener Mensch bin. Ne? Und auch in dieser, ja, also ich meine, in dieser Gruppe habe ich ja also wirklich jeden Schnulli reingeschrieben. Weil mir das, glaube ich, auch einfach selbst geholfen hat, so bei dem Umgang in dieser ganzen Zeit. Und ja, da dachte ich mir einfach, sprichst du mal drüber und nimmst du vielleicht auch ein paar Ängste, und war total glücklich, dass mir viele Frauen geschrieben haben, ich habe mal jetzt einen Termin beim Frauenarzt gemacht. Ne? Also ja, und irgendwie, ja, ich habe zumindest das Gefühl, wenn jetzt sowas käme, dann weiß ich, es muss nicht ganz schlimm sein. Ne?
Ja.
Und
ja. Ja, ist total hilfreich. Also absolut.
Also
ich meine, als du mir geschrieben hast damals, also du hattest es mir, glaube ich, relativ schnell geschrieben, weil ich mich ja auch angemeldet hatte zu so einem Workshop, genau, der stattfinden sollte. Genau. Und dann hattest du mir eine Nachricht geschrieben. Und dann habe ich auch so einen Moment der totalen Lähmung gehabt und dachte, ich weiß noch, ich war im Hotel auf Tour.
Ja.
Und ich war so, oh. Und dann hast du relativ schnell geschrieben, ich bin so scheiß wütend, Tupoka. Und ich brauche jetzt viele Leute, die mit mir wütend sind. Und das hat mich dann auch total aus der Lähmung herausgeholt. Und gleichzeitig dachte ich, oh Mann, das ist doch jetzt nicht irgendwie dein Job, mich aus meiner Lähmung herauszuholen. Du hast doch jetzt gerade diese Hiobsbotschaft bekommen. Aber gleichzeitig, ja, konnte ich dann voll mit dir so in die Wut reingehen. Und merk aber, weil du gesagt, die Leute haben Angst, also zu sprechen, das irgendwie traut man sich nicht oder so. Also traut man sich nicht, das ist blöd. Also ja, hat man so Ängste, habe ich Ängste drumherum oder will vorsichtig sein oder will das Richtige sagen, in Anführungsstrichen.
Ja. Nee, total. Also ich verstehe total die Ängste, aber ich, also deswegen habe ich das so geschrieben, dass,
ja,
also das es geht gut, ja, auch jede Person damit anders um, ne? Und keine, genau, Ahnung, auch in der Therapiezeit, ne? Einigen tut es halt gut, in Selbsthilfegruppen zu sein. Mir tat es halt gut, nicht in Selbsthilfegruppen zu sein, sondern irgendwie, ja, am normalen Leben teil. Also, dass das nicht so quasi der, mhm, das höchste Gut in meinem Leben für diese Zeit ist. Also, alle gehen damit anders um, deswegen verstehe ich auch die Vorsicht, und ich bin eigentlich auch ganz dankbar, ob der Vorsicht, die so walten gelassen wurde, oh Gott, jetzt bla bla bla.
Ja, nee, klar. Also dass Menschen, die jetzt sich nicht irgendwie grenzüberschreiten die ganze Zeit.
Ja, genau, genau.
Voll quatschen, das will man ja vielleicht auch nicht.
Genau, und deswegen dachte ich einfach, vielleicht ist es mal gut zu wissen, weiß ich nicht, wie das eigentlich, ja, so ist, wenn, also als ich die Diagnose, nicht wenn man eine Diagnose, wie gesagt, weil alle ja auch anders darauf reagieren. Ich muss ja auch sagen, ja, ich bin ja, ich ziehe aus allem immer irgendwie was Positives, und ich habe gedacht, also ich habe Menschen um mich rum, ich habe meine Familie, die da ist. Ja. Keine Ahnung, ich lebe auch in Deutschland, wo ich viel kritisiere, aber das Gesundheitssystem hat davor bewahrt, keinen Kredit aufnehmen zu müssen. Ne, und jetzt über Jahre abzahlen, ja, zu müssen. Ich wohne in der Nähe des krassesten Universitätsklinikums. Also schon ganz viel, also ich habe einfach krass viel Glück. So, und das, ja, hat mich auch, wenn ich mal ins Grübeln kam und irgendwie alles krass scheiße fand, was es ja auch war, aber das hat mich dann doch, habe ich gedacht, ja krass, eigentlich ist es gar nicht so. Also es könnte dramatischer sein, sagen wir es mal so. Ne?
Ja,
ja. Genau.
Das finde ich sehr berührend und sehr bewundernswert, dass du das in dieser schwierigen Zeit so geschafft hast, gemacht hast. Ja, sehr. Also ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, bin nicht selbst in dieser Perspektive, in dieser Position gewesen. Noch nicht, man weiß es nicht, niemand weiß es. Ja, bin sehr dankbar, dass du davon erzählst. Und ich kann einfach Danke sagen. Danke.
Danke. Nee, ich danke euch. Ich danke euch.
Und eine Sache, die ich mir auch ganz sehr eingeprägt habe, und die hast du, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob du es zu mir direkt gesagt hast, Ich will aber nicht, dass ich jetzt nur noch diese Krebserkrankung bin, sondern ich bin einfach Sarah so. Und das ist eine Sache. Ist das, habe ich mir das richtig gemerkt? Also, dass das nicht das ist, was dich jetzt definiert.
Genau.
Oder dass du nur das ist, was Leute dann von dir sehen.
Ja, genau.
Wenn sie dich
also
sehen.
Also, für mich ist, klingt total komisch, aber das Thema ist so wie abgeschlossen. Also, ne, es ist ja irgendwie, ach so, also es ist auch nichts mehr zu sehen gewesen und so, vielleicht sollte ich das noch dazu sagen, hat also alles sehr gut funktioniert. Und deswegen ist das jetzt kein Hauptthema von mir. Also ich spreche schon drüber, wenn Leute irgendwie fragen, aber meine Hauptthemen sind, über gesellschaftliche Missstände rumzupöbeln. Oder meine lustigen Kinder. Oder. Genau, deswegen.
Also, der absolute Pokal für die witzigsten Facebook-Posts gehen auf jeden Fall an dich. Was ich schon gelacht habe, was du hast, du postest immer so kleine Alltagsgeschichten, sage ich jetzt mal, Momente, Ausschnitte aus dem Alltag. Also, ich habe geschrien vor Lachen immer. Irgendwie erkennt man sich auch ganz oft wieder. Super witzig. Das Beste. Echt mega. Und bitte weiter pöbeln. Lass uns weiter pöbeln,
eben,
Sarah.
Eben, genau. Ich will mich auch weiter pöbeln, bis irgendwann unsere Utopie in Erfüllung geht.
Yes, auf darauf. Und deswegen komme ich jetzt aber schon leider zu unserer letzten Frage, weil wir sind schon über eine Stunde im Gespräch. Es fühlt sich überhaupt nicht so an. Aber du weißt, du kennst du Podcasts, deswegen weißt du, was jetzt auch meine letzte Frage sein wird. Liebe Sarah, wenn du an die Schwestern denkst, die zuhören, von nah und von fern, was möchtest du ihnen zurufen, zuschreien, zuflüstern?
Ich möchte ihnen zuschreien. Liebe Schwestern, ihr seid schön, ihr seid stark, ihr seid Heldinnen. Ich bin unfassbar beeindruckt von der Stärke, das Leben zu leben, wie ihr das macht. Mit was für einem erhobenen Kopf ihr die schlimmsten Situationen durchsteht, empowernd für die Menschen in eurer Umgebung, für eure Familien seid. Ihr seid grandios. Und wir müssen uns alle auf die Schultern klopfen, weil wir einfach krass sind, wie wir überleben, was für Strategien wir haben. Und das nicht auf Grundlage von Wissenschaft, sondern weil wir es einfach müssen und können.
Tschakka. Wie sagt Audre Lorde, we were never meant to survive, but here we are.
Ja, richtig.
Here we are.
Richtig.
Sarah, was für eine Ehre, mit dir dieses Gespräch geführt zu haben. Herzlichen Dank.
Mir ist es eine Ehre, aber wirklich, und zwar einfach wunderbar. Und obwohl wir nicht auf der gleichen Couch sitzen, fühle ich dich ganz nah bei mir.
Ich auch, geht mir ebenso. Und ich bin einfach dankbar für deine unfassbare Power. Und ich wünsche dir, dass alles Glück dieser Erde, alle Kraft dieser Erde und auch genug Ruhepausen, weil, wie du ja weißt, ist es alles ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, wir brauchen auch unsere Ruhepausen. Und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Ruhepause im Hammam oder wo auch immer.
Ja.
Freue ich mich voll drauf. Vielen herzlichen Dank, Sarah.
Ich freue mich auch sehr, dich bald hoffentlich wieder umarmen zu dürfen. Und unseren Protest auf die Straße zu bringen. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Danke. Danke dir. Danke an alle, die zugehört haben, wie immer. Vielen Dank fürs Einschalten. Schickt wie immer Fragen, Gedanken, Feedback. Wir freuen uns sehr. Bis demnächst hier bei Tu Podcast.
Tu Podcast. Der Podcast von Tupac Oget. Gespräche unter Schwestern.